Unser Thema heute: Ein kleiner Junge wird während der Weihnachtstage unbeabsichtigt von seiner Familie getrennt und setzt alles daran, den kleinkriminellen Plan zweier dümmlicher Gauner durch eine Vielzahl höchst elaborierter Fallen zu durchkreuzen und lernt dabei eine wichtige Lektion über Familie und das Erwachsenwerden.
Und wer jetzt denkt, Moment mal, den Film haben die doch letztes Jahr schon mal besprochen, der möge sich einfach noch Donald Trump dazu denken.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
Es ist mal wieder the most wonderful time of the year. Und natürlich gehört es auch dieses Jahr wieder zur guten Tradition im Heimkino, die weihnachtlichen Klassiker über Leinwand und Bildschirm flimmern zu lassen.
Und dieses Jahr sind wir so kreativ wie die Macher des Films, den wir heute besprechen, denn wir sind heute Lost in New York und klären die Fragen, ob Home Alone 2 irgendeine Daseinsberechtigung hat, was das Sequel eventuell besser macht als sein Vorgänger und ob wir Team Schaufeloper oder Team Taubentante sind. Mein Name ist Philipp.
Und ich bin Lukas. Und welches Team bist du?
Spoiler, ich bin definitiv Team Schaufeloper, aber 100 Pro.
100 Pro. Ja. Das hat mich jetzt nicht gewundert, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Meinung hast du auch nicht exklusiv, aber...
Nein, ich glaube auch nicht. Ja, du bist eine Taubentante.
Ich bin auch ja. Privat eine Taubentante, klar.
Das ist richtig, ja.
Ja, Home Alone 2, Lost in New York. Kevin allein in New York heißt er in Deutschland, ist am 20. November 1992 in den USA rausgekommen. Und bei uns am 10. Dezember 1992 hatte ein Budget von 28 Millionen US-Dollar und ein weltweites Einspielergebnis von 359 Millionen US-Dollar. Also war auch wieder sehr erfolgreich. Zum Vergleich, der erste Home Alone 1 hat 476 Millionen eingenommen und war damals die erfolgreichste Komödie aller Zeiten. Der Film hat eine Länge von 120 Minuten und im Kino war er ab 12 freigegeben, habe ich gelesen, und die DVD ab 6. Regie hat auch hier wieder Chris Columbus geführt, den kennen wir aus dem ersten Teil, oder Mrs. Doubtfire, Harry Potter 1 und 2 zum Beispiel. Das Drehbuch natürlich auch wieder von John Hughes, er hat den Film auch mitproduziert, zusammen mit Duncan Henderson, Richard Vane und Mark Radcliffe, das ist ja der Papa von Daniel Radcliffe, der hat auch schon den ersten mitproduziert. Auch hier kommt an der Kamera Giulio Marcard wieder zurück. Beim Schnitt übrigens auch Raja Gosnell wieder dabei. Und die Musik stammt natürlich von dem fabelhaften John Williams. Ja, und wer stößt im Cast zurück? Keine große Überraschung. Macaulay Culkin spielt natürlich wieder Kevin McAllister. Wir haben die Sticky Bandits, nicht mehr Wet Bandits, gespielt von Joe Pesci, der Harry Lime spielt, und Daniel Stern, der Marvin Merchant spielt, der nur Marv genannt wird. Die Mama von Kevin ist auch wieder am Start. Kate McAllister, die wird gespielt von Catherine O'Hara. Papa McAllister natürlich auch, der wird gespielt von John Hurt. Dann die eben erwähnte Taubenfrau. Hat die eigentlich einen Namen im Film?
Ich weiß es gar nicht. Gar nicht im Abspann jetzt drauf geachtet. Ich recherchiere das mal.
Ja, recherchiere du mal. Ich nenne sie jetzt erstmal Taubenfrau. Die wird gespielt von der Oscar-Preisträgerin Brenda Fricker, die witzigerweise Joe Pesci seinen einzigen Oscar 1991 präsentiert hat für Goodfellas.
Ja, Pigeon Lady steht bei IMDb ja. Einfach nur.
Pigeon Lady, ja. Die Taubendame dann vielleicht.
Möglich,
die Taubenfrau. Ja. Das klingt so nach Simpsons irgendwie, ne? Wie die Katzenfrau.
Katzen, ja. Cat Lady.
Dann haben wir Pennywise himself, Tim Curry, der spielt den Rezeptionisten, Mr. Hector. Dann haben wir noch den Besitzer des Toy Stores, E.F. Duncan, der wird gespielt von Eddie Bracken. Und wir haben in einer seiner ersten Kinorollen den Comedian, in Anführungszeichen, Rob Schneider, der spielt Cedric, den Hotelpagen. Und dann haben wir in Cameos noch Macaulay Culkins Bruder, der auch hier zurückkehrt als Fuller, Kieran Culkin. Und natürlich, du hast es im Intro erwähnt, the greatest president of all time, Donald Trump, natürlich. Als Gast im Plaza Hotel. Ja, kannst du dich dran erinnern, dass du, wie du den Film damals im Kino aufgenommen hast. Ich glaube, ich habe den nicht im Kino gesehen, weil ich war zu jung.
Ich habe den im Kino gesehen und erinnere mich noch lebhaft daran, dass ich mit einem Freund und dessen Oma im Kino war.
Und dessen Oma?
Okay. Mit dessen Oma, ja. Und die überhaupt nicht klarkam mit der Gewalt, mit dem, was den armen Männern angetan wird. Die war, oh Gott. Die war fix und fertig am Ende. Die hat das null lustig gefunden. Und aber ich weiß noch, dass ich den ultra witzig im Kino fand damals.
Das kann ich mir vorstellen.
Also ich hatte den ersten, glaube ich, auf VHS gesehen und ich dachte damals im Kino, dass mir der zweite, vielleicht weil der jetzt im Kino gesehen wurde, halt, dass der mir besser gefallen hat als der erste. Aber das kann natürlich dem Kinobesuch geschuldet gewesen sein und dem Ganzen drumherum. Aber ich fand den damals im Kino irgendwie sehr, sehr lustig und vor allem halt natürlich den Schluss.
Ja, es ist ja genau das, was man sehen will, auch in dem Alter. Ne? Das muss man ganz klar so sagen.
Das merkt man auch dem restlichen Film an. Wieder, da sind ja durchaus ein paar Szenen bereits eingeflochten, wie wir sie von dem Ende kennen. Da wird ja mit den Banditen, mit den Klebrigen vorher schon das eine oder andere gemacht. Die legen sich ja vorher schon mal auf die Fresse zwischendurch. Da muss man nicht bis zum Schluss warten.
Nee, das stimmt, da kommt man...
Kommt vor, schon auf seine Kosten.
Genau, ja.
Du hast den dann auf VHS oder im Fernsehen wahrscheinlich dann gesehen, ne, das erste Mal.
Auf Sat.1 natürlich.
Klar. Das war immer der Kevin-Sender.
Der Kevin-Sender, ja. Nee, ich habe den das erste Mal tatsächlich im Fernsehen gesehen. Mhm. Kann mich aber auch nicht mehr ganz genau daran erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch großen Spaß mit dem Film gehabt habe. Aber es hat sich dann so langsam in den Jahren danach abgezeichnet, dass ich, wenn, den ersten geguckt habe und den zweiten dann immer so ein bisschen geskippt habe, weil ich den nicht ganz so gut in Erinnerung hatte. Und da, ich glaube, dass die Erinnerung war auch immer, das war zu viel Slapstick, das Setting war nicht so cool.
Ja.
Ja, ist nicht ganz unbegründet, wie wir das jetzt wahrscheinlich dann eruieren werden.
Ja, ich kann ja mal ganz kurz, um das abzuhandeln, auch mal die Handlung zusammenfassen, die jetzt nicht so ganz, sehr, nicht so stark vom ersten Teil abhebt. Also auch im zweiten Teil folgen wir natürlich der Geschichte des jungen Kevin McAllister, der erneut versehentlich von seiner Familie getrennt wird. Diesmal reist seine Familie nach Miami, während Kevin versehentlich und heute undenkbar in ein Flugzeug nach New York City steigt. In der Stadt angekommen, nutzt Kevin dann die Kreditkarte seines Vaters, um sich ein luxuriöses Leben zu gönnen, während er die Sehenswürdigkeiten des Big Apple erkundet. Und während seine Eltern versuchen herauszufinden, wo sich der Sprössling aufhält, trifft Kevin erneut auf die beiden Einbrecher Harry und Marv, die aus dem Gefängnis geflohen sind und erneut einen Plan schmieden, um während der Weihnachtstage an viel Geld zu kommen. Und natürlich ist es erneut an Kevin, den Plan der beiden Gauner zu stören und die nun klebrigen Banditen mit etlichen Fallen erneut zu drangsalieren. Und ob er dabei erneut unerwartete Hilfe bekommt, das werden wir dann auch gleich nochmal besprechen. Also man merkt, und wie man es schon im Cold Open gehört hat, das Ding ist eine Carbon Copy des ersten Teils, wie ich es eigentlich, ich habe im Vorfeld überlegt, nie wieder so erlebt habe. Oder fällt dir irgendein Film ein, der so in seiner, als Sequel so den Vorgänger kopiert? Das ist schon irgendwie so ein Alleinstellungsding. Also ich kenn keinen Film, der so gleich ist.
Fällt mir spontan auch keiner ein.
Also ich habe so ein bisschen an irgendwie mal Ghostbusters 2 hat ähnlich, sehr ähnliche Strukturen wie der erste, aber ist irgendwie doch sehr anders. Bei Evil Dead wäre es mir eingefallen, also Tanz der Teufel 2 ist ja so ein Remake-Sequel, aber der ist dann auch irgendwie anders vom Humor. Also es ist schon ein spezielles Ding, Lost in New York. Weil der grenzt ja schon, das grenzt ja schon so ein bisschen an Arbeitsverweigerung. Also zumindest was so Drehbuch und Kreativität angeht.
Ja, so hart würde ich jetzt nicht mit dem Film ins Gericht gehen oder mit dem Drehbuch. Es ist natürlich auch wieder so, du hast es, glaube ich, bei der letzten Retrospektive auch einmal angesprochen, dass John Hughes unheimlich gut darin ist, so Sachen zu etablieren und das dann später halt zu ernten quasi. Ne? Das macht er ja hier in dem Film auch wieder sehr
absolut
gut.
Absolut.
So kleine Plot-Devices, die er etabliert, clever etabliert und die später dann zum Tragen kommen. Aber ja, es ist so, mit ein bisschen auf der rechten Arschbacke abgesessen, ne? So, das schreibt sich von selbst.
Ich meine, erinnere dich an unsere Gladiator 2 Review.
Mhm.
Ne? Und der ist ja im Gegensatz dazu ein Feuerwerk an Kreativität gewesen, also um sich abzuheben vom Vorgänger. Weil ich war jetzt beim erneuten Schauen, dachte ich auch echt nochmal so, boah, auch das, gibt es eigentlich irgendwie ein neues Musikstück von John Williams oder sind die alle recycelt?
Ja, es gibt schon einige neue. Ja?
Okay.
Das ja. Jetzt, können wir ja später drüber sprechen. Die ich auch jetzt für mich entdeckt habe, muss ich sagen. Also positiv entdeckt.
Ja. Okay. Weil, also das ist wirklich krass, wie die Beats sich einfach so eins zu eins wiederholen. Und manchmal macht der Film das ja auch ganz clever, dass er dann Sachen so, von denen man denkt, ja, weiß jetzt, wie das läuft. Oder wo auch die Figuren denken, ich weiß jetzt, wie es läuft, die dann irgendwie ganz nett unterwandert werden oder abgewandelt werden. Das macht er schon ganz schön. Und ich will das jetzt auch nicht negativer klingen lassen, als es ist. Aber es ist schon, hat mich überrascht nochmal beim Gucken, wie ähnlich das alles ist und wie wenig überraschend der Film ist.
Ja, das stimmt. Aber lass uns auch kurz, bevor wir so richtig in die Vollen gehen, einmal über die Produktionsgeschichte sprechen. Denn unmittelbar nach dem gigantischen Erfolg aus dem Winter 1990 hatte John Hughes, der Drehbuchautor, im Februar 1991 einen Vertrag mit 20th Century Fox über 6 Filme abgeschlossen. Und einer davon war natürlich die Fortsetzung von Kevin allein zu Hause. Und der Titel des Films sollte zuerst Alone Again sein. Hätte ich auch gar nicht schlecht gefunden. Also zumindest im Englischen.
Ja.
Und Macaulay Culkin, der für den ersten Teil eine Gage von 110.000 US-Dollar bekommen hat, hat natürlich mit der Hilfe seines strengen Managers und Vaters ja eine Gage von 4,5 Millionen US-Dollar rausgeholt, also das 45-fache und eine 5% Profitbeteiligung. Und dass die Rechnung dann auch aufgeht, das war auf jeden Fall zu erwarten. Und die Dreharbeiten, die fanden zwischen Dezember 1991 bis zum 1. Mai 1992 statt. Und selbstverständlich wurde das meiste in New York City gedreht, also an echten Orten. Und viel Kunstschnee ist tatsächlich auch zum Einsatz im Central Park gekommen. Aber der wurde gar nicht mal so lange gebraucht, denn es zog schon bald ein Eissturm über New York City. Und es war stellenweise so kalt, dass einige Kameras eingefroren sind. Und im Plaza Hotel wurde tatsächlich auch gedreht, also das war wirklich alles on location. Und zu dem Zeitpunkt war kein geringerer als Donald Trump der Besitzer des Hotels und der stimmte zu, einige Szenen in der Lobby und in den Suiten zu drehen, aber als Gegenleistung wollte der Mann natürlich einen Cameo-Auftritt haben. Einen Donald Trump verwehrt man ja keinen Wunsch, ja, und so ist es dann natürlich auch gekommen, deswegen ist er in dem Film zu sehen. Und übrigens die Telefonnummer, die Kevin wählt, das war eine echte Nummer. Also die hätte man auch direkt aus dem Kino anrufen können und man wäre im Plaza gelandet.
Mhm.
Was aber nicht echt war und für den Film erfunden wurde, das war der Duncan Toy Store, der den Namen vom Produzenten Duncan Henderson geerbt hatte. Und die Kulisse für dieses Spielzeuggeschäft, das war ein Gebäude nicht in New York, sondern in Chicago. Genauso wie das Haus von Kevins Onkel, wo später die Sticky Bandits ordentlich auf die Omme kriegen. Das war auch nicht in New York City, sondern wurde in einem Studio in Hollywood gedreht. Und wem es nicht aufgefallen ist, nicht nur Kevin hat ein Sequel bekommen, sondern auch der Schwarz-Weiß-Film Angels with Even Filthier Souls, der auch wieder hier eine große Rolle spielt.
Das ist ja schon fast Meta, ne? Also die Mühe, die man sich mit dem Titel gegeben hat, ne? Das ist schon vielleicht augenzwinkernd, oder?
Ja, aber ja, doch, auch schon clever. Also heutzutage feiere ich das schon ein bisschen ab, muss ich sagen. Weil ich dachte immer als Kind, der guckt sich da irgendeinen alten Film an. Ne? Ich habe das nie verstanden, dass das wirklich der Film extra für Kevin allein zu Hause produziert wurde.
Ja.
Und zu guter Letzt kann man eigentlich noch erwähnen, dass der Film, und das ist mir echt stark aufgefallen jetzt nochmal, einiges an Product Placement zu bieten hat. Da wäre natürlich an erster Stelle der berühmte Talkboy von der Firma Tiger Electronics, den Kevin benutzt, um sich aus verschiedenen Situationen herauszuwinden. Und das Ding war natürlich nach Release des Films ein dicker Kassenschlager und alle Kinder waren heiß darauf. Und weitere prominente Marken, die in Anführungszeichen beworben worden, sage ich mal, sind American Airlines, die ja auch am Anfang dick und fett zu sehen sind, und natürlich Coca-Cola, nämlich der Fuller, also der Kieran Culkin, der trinkt ja, glaube ich, im ersten Teil noch Pepsi und hier trinkt er prominent Coca-Cola, aber man hatte das Gefühl, er trinkt nichts anderes und jetzt in 4K.
Der macht ja auch ins Bett.
Ja. Und jetzt in 4K sieht man auch an seinen Zähnen, dass er, der kleine Junge, sich nur von Cola ernährt hat. Ich fand das auch ein bisschen fragwürdig, wie er da inszeniert wird am Ende. Der wacht ja so zwischen, wie so ein Alkoholiker, zwischen so drei Dosen dann im Bett auf. Ne? Naja, also.
Ja, dann hat Macaulay Culkin bzw. sein gieriger Vater, kann man ja sagen, so rückblickend, auf jeden Fall erstmal alles richtig gemacht, was das Finanzielle angeht. Ich meine, muss man auch ganz ehrlich sagen, ohne ihn wäre das Ding auch nicht so durch die Decke wieder gegangen. Also das hat man ja dann später bei den anderen Fortsetzungen auch gemerkt, die dann dahinterher kamen mit anderen Kindern. Er ist halt einfach, wir haben uns darüber unterhalten im ersten Teil, wir waren ja so nicht ganz gleicher Meinung, aber er ist halt einfach charismatisch, irgendwie eine Bombe und halt einfach super niedlich. Wobei der jetzt, finde ich, in den 2 Jahren so ein bisschen an Niedlichkeit verliert. Also der ist im ersten Teil ist er deutlich knuffiger, finde ich. Im zweiten wirkt er so ein bisschen, da finde ich ihn auch nicht mehr ganz so spannend anzugucken wie in Teil 1. Da machen die, und ich glaube, das haben die auch selber ein bisschen gemerkt, die Sticky Bandits sind ja ein bisschen prominenter jetzt hier in dem Teil und die machen auch mehr Spaß. Also ich freue mich immer mehr, wenn die zu sehen sind als Kevin.
Ja gut, weil es natürlich auch zwei coole Schauspieler sind. Ne? Also das war ja schon ein Coup für den ersten Teil, die beiden zu gewinnen. Vor allem Joe Pesci in so einer Rolle, die vollkommen seinen anderen Rollen widerspricht und so komplett gegen den Strich besetzt quasi. Der auch, glaube ich, eine unglaublich hohe Gage, ich meine 7 Millionen oder so für den Film bekommen hat. Das ist ja ein komplettes Wahnsinn. Aber klar, ne, wenn du halt, wenn der erste Film so ein Erfolg ist, dann wollen alle was vom Kuchen abhaben. Und da kann man auch dann einfach mal sagen, ne, so als Joe Pesci, ja, wenn ihr mich dabei haben wollt, dann zahlt mal ordentlich.
Ja.
Aber im ersten Film waren die zumindest noch eine ernstzunehmende Bedrohung, ist übertrieben. Aber hier sind es wirklich zwei Comicfiguren.
Ja, absolut.
Das ist mir im ersten Teil nicht so stark aufgefallen. Und auch Kevin, finde ich, ist in manchen Situationen, ja, du sagst es, der ist nicht mehr so knuffig. Ich finde halt auch, er spielt auch im ersten schon nicht so gut irgendwie. Ich finde, das ist immer so ein schmaler Grat bei Kinderdarstellern, da so eine natürliche Leistung herauszukitzeln. Aber weil der Film so drüber ist, dann nimmt man ihm das vielleicht dann nochmal oder verzeiht man ihm das nochmal eher.
Aber ich glaube, das geht so ein bisschen miteinander einher, dadurch, dass er halt älter ist und ihn, also im ersten Teil nimmt man ihm die Knuffigkeit und auch die Sachen, die er sagt, nimmt man ihm mehr ab, weil er halt noch in so einem, er ist kein Kleinkind, aber noch in so einem niedlichen kleinen Alter ist. Und jetzt in dem, dadurch, dass er einfach älter, reifer aussieht, funktioniert das auch nicht mehr ganz so gut. Und da, wie du schon gesagt hast, finde ich auch, fällt das Schauspiel so ein bisschen mehr auf. Und man merkt dem Film auch total an, dass die wahrscheinlich eine Analyse des ersten Teils gemacht haben und alle Elemente, die funktioniert haben, die wurden nochmal da wurde der Regler nochmal auf eine Spur höher gemacht. Ne? Wie du schon gesagt hast, die Sticky Bandits sind jetzt nur noch Parodien. Auch die ich mag ja Tim Curry super gerne. Der ist für mich ein Highlight in dem Film.
Auf jeden Fall,
die Hotelbelegschaft, ne? Ist ja auch so eine Karikatur. Ich meine, allein auch dieser schöne Übergang zwischen ihm und dem Grinch mit diesem Grinsen. Es ist halt alles so ein bisschen überhöht worden. Und ich meine, alleine wenn man schon die Fallen am Ende anguckt, wie absurd und wie heftig das alles geworden ist. Und was ich so ein bisschen nervig finde, auch jetzt wegen Comicfigur, die machen jetzt vor jeder, immer wenn die von der Falle getroffen werden, immer so ein Ups oder Oh oder Oh. Ne? So,
ja, wie im Comic halt.
Ja, ganz furchtbar. So, du hattest zumindest im ersten Teil, ich weiß noch, Joe Pesci als verkleideter Polizist, ne, wie ihn dann so anlächelt und wie die das erste Mal in diesem Lieferwagen sitzen, das sind natürlich keine super gruseligen Einbrecher, aber du hast zumindest am Anfang so das Gefühl, so, oh, die sind so ein bisschen shady halt. Mhm. Und hier ist das natürlich komplett verloren gegangen. Klar, du weißt natürlich, du kennst die Figuren jetzt, ne, und die haben es nochmal überdreht, aber trotz Pistole, die er am Ende überraschend dabei hat, Ja, so richtig, es hatte so eine richtige Spannung hat es eigentlich gar nicht mehr. Du wartest eigentlich nur drauf, welche absurde Scheiß mit denen dann gemacht wird.
Aber ja. New York, du hast es gesagt, das muss man ja wiederum sagen, ne? Du hast Gladiator 2 angesprochen, wir haben hier wenigstens ein frisches Setting.
Ja.
Mit New York City.
Aber findest du, dass New York als Setting so den Unterschied macht? Also irgendwie, also ob er jetzt da durch New York rennt, gut mal abgesehen vielleicht vom Central Park mit der Taubentante, aber so, es wird halt, es ist eigentlich fast schade, dass ich finde, die Stadt wird fast zu wenig benutzt. Also dadurch, dass er am Ende sich wieder in dieses Haus zurückzieht, wird das natürlich wieder eingeschränkt, das ganze Setting. Also es ist natürlich anders als die Vorstadtgeschichte, es öffnet sich ein bisschen mehr, aber man hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr damit anstellen können auch, ne, dass er halt in New York ist. Ich meine, New York hat ja auch genug Wahrzeichen. Du hast ja im Teaser-Trailer, hat sie auch die Freiheitsstatue, die das Kevin-Gesicht macht, das Lustige. Vielleicht hätte man da noch ein bisschen mehr rausholen können. Ich meine, das Hotel ist frisch. Also ich finde, das Hotel ist eigentlich so die beste Neuerung auch im zweiten Teil. Weil du einfach zusätzliche Figuren als Antagonisten noch dazu hast. Und halt so das eine andere Gefahrenquelle da ist. Aber wie gesagt, ein bisschen mehr Stadt hätte ihm gut getan, glaube ich.
Ja, ich fand das Hotel jetzt auch ein cooles Setpiece, aber du kannst natürlich nicht die Sticky Bandits da irgendwie schwierig, die da mit einzubauen im Drehbuch.
Da hätte man sich vielleicht Gedanken machen müssen beim Drehbuch schreiben, wie man sowas machen kann.
Wirfst du das im Drehbuch jetzt explizit vor?
Naja, schon. Also,
aber was hättest du denn alternativ dann erzählen wollen, wenn du eine Fortsetzung gemacht hättest zu Kevin allein
ich weiß, zu Hause? Also ich weiß nicht, ob der Film unbedingt eine Fortsetzung gebraucht hat.
Nein, eine Fortsetzung hätte er nicht gebraucht, keine Frage. Jetzt rückblickend kann man das definitiv so sagen, aber ja. Ich meine, es ist halt immer noch ein Business, von dem wir hier sprechen. Ja. Ne? Es ist ja wohl klar, liegt ja auf der Hand, dass man die Kuh da zumindest für einen Film nochmal melkt. Oder den Macaulay Culkin melkt.
Ja. Nein, das sagt man ja immer, den Macaulay Culkin melken.
Schön, den Mac melken.
Den Mac melken, sehr schön. Keine Ahnung, mir kam heute, als ich drüber nachgedacht habe, nochmal über den Film und über die ganzen anderen Figuren, die es hier auch gibt. Ist vielleicht jetzt eine total blöde Idee, aber was wäre denn gewesen, wenn zum Beispiel das hätte man nie gemacht, weil Macaulay Culkin ja als Hauptfigur glänzen müsste. Aber was wäre denn gewesen, wenn man ihn mit seinem Bruder Buzz zum Beispiel alleine in New York gelassen hätte? Oder mit Struller, der das Bett voll.
Nee. Also, was weiß ich. Nee, mit Buzz hätte ich gut gefunden. Das klingt auf dem Papier gar nicht schlecht.
Der irgendwie, die hassen sich, müssen dann zusammenraufen. Und genau, und da, gemeinsam legen die sich mit den Banditen dann an. Also einfach um dem Ganzen so, du hast dieselbe Handlung, selbe Setting, aber dann gibst du so einen Twist in eine andere Richtung. Und dann ist halt nicht ganz allein in New York, aber die sind immerhin, dann sind beide lost in New York. Weil, würde sich ja anbieten, weil der Einstieg des Films explizit die beiden ja nochmal so gegenüberstellt. Und
Das klingt auf dem Papier, klingt das echt gar nicht so schlecht.
Ja, also irgendwie irgendwas Neues. Das klingt jetzt alles viel negativer, wie es ist, weil ich hatte erneut beim Gucken auch wieder Spaß an dem Film. Ne? Der macht trotzdem Spaß, weil diese Formel funktioniert halt einfach wahnsinnig gut. Das ist total krass, wie dieser Film funktioniert. Aber man macht sich halt dann so Gedanken, ne? Was hätte man besser, frischer, anders machen können? Ich meine, es ist ja wirklich, du hast die Szene mit dem Fernseher wieder, wo die Leute vertrieben werden mit, du hast statt dem Schaufelmann die Taubentante, die das gleiche Versatzstück ist. Nur, wie ich meine,
das finde ich aber auch gar nicht so schlimm. So. Das ist halt dann die Home Alone Formel. Es gibt ja auch, wir haben letztes Jahr die ganzen Indiana Jones Filme besprochen, da gibt es ja auch eine gewisse Formel. Also so Boxes, die getickt werden müssen, damit man irgendwie... Ja, damit das so einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Das finde ich gar nicht so schlimm, aber du hast es eben gesagt, ja, mir hat der Film auch nochmal Spaß gemacht. Die erste Stunde hat mir richtig Spaß gemacht und danach ist es halt wirklich ein 1:1 Abklatsch und das ist wirklich, das ist wirklich schade. Und auch, also die Idee mit Buzz finde ich wirklich, klingt echt gut. Wobei ich mich trotzdem jetzt beim Gucken gefragt habe, also jetzt mal ganz ehrlich, welche Eltern oder Erwachsenen würden bei so einer Aufführung sich denn kaputt lachen, wenn ein Kind auf der Bühne gehänselt wird? Und vor allem, wie der Onkel das abfeiert.
Dass der Vater dem Onkel nicht direkt einen mitgibt. Also wie der überhaupt mit dem redet, mit dem Kevin. Also das ist, muss man sagen. Also ich finde ja, die Eltern, was auch immer die beruflich machen, ne? keine Ahnung, wie viele Millionen die verdienen. Aber auch so dieses ganze Konstrukt schon wieder mit der ganzen Familie irgendwo hinreisen und so. Wobei ich witzig finde den Moment, wo man denkt, ah, jetzt ist er wieder nicht mitgezählt worden und dann ist er doch dabei. Das ist halt immer nett, wenn man denkt, jetzt passiert dasselbe und dann gibt es so einen anderen, einen kleinen Mini-Twist.
Ja, so. Aber die, also fast schon wie in so einem, in so einer Fantasy-Welt, wie die erwachsen sich
absolut, ja.
Da teilweise verhalten. Es ist einfach, dieser Onkel, ist einfach der größte Widerling. Parodie.
Ja.
Ja. Wenn der da so ekelhaft duscht und. Das hatte ich eigentlich auch echt vergessen in dieser Auftritt in der Schule, wo die da singen.
Wo die alle umhaut am Ende quasi aus Versehen.
Ja, und alle so umfallen, wo du denkst so, ja, da ist doch so ein leichter Windzug irgendwie einmal da durchgegangen. Ja. Das ist schon.
Ich finde auch, das hat der erste Teil besser gemacht, weil da sind die Erwachsenen ja auch alle so ein bisschen komisch, aber da fand ich, war so diese Perspektive des Kindes stärker. Also Kevin denkt sich Sachen aus, macht sich irgendwie Gedanken, hat Angst, der hat ja auch vor dem Keller Angst. Und das ist halt irgendwie schöner. Da nimmt man so diese Fantasie so ein bisschen mehr oder diese absurden Momente ein bisschen mehr hin. Als hier in dem Film, da ist es, wo es dann wieder so auch mit der Kreditkarte und mit dem Hotel, das ist schon so ein bisschen hinkonstruiert, so schön ich das auch finde.
Ja, richtig neunmal klug, ne? Der Kevin, der weiß einfach alles.
Ja, der weiß, wie es geht. Ich finde auch dieses tiefer gepitchte Stimme ist natürlich auch super überzeugend.
Hello, this is Mr. McAllister.
Also, das, ja, naja.
Wolltest du denn so einen Talkboy haben?
Nein.
Ich fand das Ding immer kacke.
Ich wollte mal die Käsepizza mit extra Käse haben, die er sich bestellt.
Der Limo. Boah, und dann der kleine Fernseher in der Limo.
Das ist krass. Das ist irgendwie cool. Nein, aber auch nochmal, um kurz nochmal auf dieses Kindliche aus dem ersten Teil zurückzugehen. Ich finde auch, die Fallen waren im ersten Teil cooler, insofern, dass die halt irgendwie einer Kinderfantasie entspringen. Ne, mit den Farbeimern, mit den Autos, mit den Christbaumkugeln. Das sind halt so Sachen, die man als Kind dann irgendwie hat. Ne, mit der BB-Gun. Und jetzt sind das halt einfach Mordinstrumente, die der da irgendwie zusammenbaut. Also es ist einfach nur noch hart.
Ja, und dazu kommt ja auch noch, dass du einen totalen Bezug aufgebaut hast zu dem Haus. Du kennst die Geografie im ersten Teil. Und hier siehst du diese Bruchbude halt einmal kurz, kannst dich so ein bisschen verorten, aber du verlierst halt komplett die Beziehung oder diese Verbindung zu dem Haus und weißt auch nicht so wirklich, was jetzt wo ist, von wo kommt man rein, von wo kommt man nicht rein. Das ist so ein bisschen random irgendwie.
Ja.
Und ja, auch im ersten Teil sind die Fallen schon fies.
Natürlich, aber, hat auch einen Bunsenbrenner und so, aber.
Ja, die müssten halt mehrfach gestorben sein, ne? Es gibt ja sowieso, so ein lustiges Video, muss man mal bei YouTube angucken, wo Ärzte die Fallen bewerten und sagen, was alles tödlich wäre.
Alles.
Also was auf jeden Fall tödlich wäre, wäre, wo Pesci da auf dem Auto landet, wo die da aus dem Toy Store, wird er sich halt komplett in den Rücken brechen.
Also wie der da mit der Wippe so boing, mit diesem Geräusch auch in die Luft fliegt.
Da fehlt noch so ein Slide Whistle, ne?
Ja, das ist schon, ja, und ich meine, und auch die Ziegelsteine auf Daniel Stern, also auf Marv.
Ja, die würden auch im besten Fall würden die nur Hirnschäden hinterlassen, aber wenn du 2-3 Mal da vom 5. Stock getroffen wirst, dann ist auch Hade, tschüss.
Ja.
Und ich natürlich, wenn er da gebrutzelt wird. Aber wobei ich das hart abgefeiert habe, wurde er dann so kurz zu so einem Skelett.
Das fand ich auch doof. Das fand ich damals schon im Kino doof irgendwie. Ja, das ist
so dämlich, dass es fast schon wieder gut ist.
Ja, ich finde, wo Joe Pesci in Anführungszeichen diesen Handstand macht an der Toilette und den Kopf reintunkt und dann von außen dieses Buff kommt, wo er vermutlich auch schon dann tot wäre, mehrfach. Aber es, wie gesagt, es hat so ein bisschen an, ich finde, der Film hat auch nicht mehr so diesen Zauber, diesen Weihnachtszauber. Das kriegt, der behauptet das ganz viel, auch im Gespräch mit der Taubenlady. Aber der hat im ersten Film, finde ich, das sehr rund. Einmal dieses Verteidigen des eigenen Hauses ist toll. Ich finde im ersten Teil auch schön, dass wir aktiv die Rückreise von der Mom mitbekommen, auch die Szenen mit John Candy, auch wenn das so Miniszenen sind, aber die haben diese Thematik, dieses Thema Familie, die Beziehung zwischen ihr und Kevin und dann gespiegelt die Beziehung zwischen dem Schaufelmann und seinem Sohn und dem Enkelkind. Das finde ich bewegend.
Old Man Marley, der Schaufelmann.
Old Man Marley, genau, der Schaufelmann. Und das finde ich bewegend. Das hat die mit der Taubenfrau, die hat nichts bei mir bewirkt. Das ist ganz komisch, das gucke ich mir an.
Gar nichts?
Nee, irgendwie. Es passt auch nicht so in dieses Thema. Wie gesagt, der Marley, der ist halt so ein schönes Spiegelbild, woran Kevin dann denkt, oh, ich muss mich mit meiner Mom versöhnen. So, und dann wird das ja auch belohnt und sie taucht wieder auf. Und das macht er jetzt, finde ich, mit der Taubenfrau und auch diese Toybox, wo er dann dieses, also, nee, da ist der Erste, also der Erste macht das viel, viel besser, finde ich. Aber du bist Tauben, ja. Team
nein,
Taube.
Nein, ich bin nicht Team Taube, nein. Mach mal halblang.
Taubenfan Nummer eins.
Also ich finde ja die Idee, dass man das mit, dass man jetzt den Old Man Marley dann mit einer Obdachlosen dann irgendwie ja. in Verbindung bringt, finde ich gut, weil das ist ja auch so eine Urangst von Kindern. Und wenn Kevin da nachts am Central Park vorbeigeht, das ist ja schon gut spooky, wenn man das sieht als Kind, ja. ne? An diesen
Vor
ganzen komischen 92. Gestalten.
Also, da war New York noch mal eine andere Nummer als heute.
Mhm, genau. Also, ich finde halt, sie, Taubenlady, ist halt ein bisschen unterschrieben. Ich finde die Szenen zwischen den beiden mag ich eigentlich ganz gern. Also von ihr zumindest. Also von ihr ist das super. Ich finde, er kommt da halt super gekünstelt rüber. gekünstelt in seinen Aussagen. Also ja. so würde halt niemals ein Elfjähriger sprechen. Also das spricht halt ein erwachsener Mann,
ja, stimmt.
Der das Drehbuch geschrieben hat, und das sind keine Kinderdialoge, die er ihm da in den Mund gelegt hat. Ne?
Also die kommen auch kommt so aus dem Nichts, finde ich.
Ja, so mit Lebensweisheiten ja. und die Ecke und sie dann so, ach ja, stimmt. Und denkst du nur, ja, okay. Der Kevin hat mehr Lebenserfahrung als die Taubenlady.
Ja, mein Vater ist super reich. Tschüss. Tschüss, du obdachlose Frau. So, also, ja, das ist eine Taube.
Das ist eine Taube.
Hier, komm damit klar, die nächsten Jahre. Tschüss. Ja, absolut. Diese Szene, die fand ich auch wieder echt ein bisschen schlimm, wo er mit ihr da redet und diese Weisheiten, weil die so, wie gesagt, die kommen so aus dem, die sind nicht so richtig begründet von ihm, die entwickeln sich nicht aus ihm, die müssen da jetzt einfach gesagt werden, um so ein bisschen, damit irgendwas passiert. Also,
ja, und ja. Er legt seine Angst viel zu schnell ab. Im ersten Teil hat er ein, zwei Mal oder zwei, drei Szenen mit dem Marley, ja. wo er dann wirklich abhaut. Hier beim zweiten Mal, wenn er die sieht, wobei die ja auch wirklich, also als Kind fand ich das schon spooky, wenn die dann so mit dem Kopf hochkommt und dann siehst du die Taube da auf dem Kopf. Aber die sieht halt nicht gruselig aus in 4K. Das ist halt auch nochmal das Ding.
Ja, die muss man in SD genießen, die Taubenfrau.
Aber wir haben letztes Jahr schon drüber gesprochen. Wir haben die Filme alle in noch nicht mal in DVD-Qualität das erste Mal zum größten Teil gesehen.
Das hat 1-Qualität.
Ja, in feinster hat 1-Qualität. Vor allem, wo auch dann dieser Ofen da im Keller, ne? Das war immer so diffus als Kind und hat sich der Grusel im Kopf viel mehr abgespielt. Und jetzt, wenn du das alles so gut erkennst, es war halt mal total spannend, den Film in 4K zu sehen. Weil der auch wirklich ganz gut restauriert ist. Also das Bild ist wirklich knackig scharf. Und das nimmt halt wieder viel von dem Zauber, den er hatte, als man ihn als Kind geguckt hat. Ja. Und da ist er halt auch, natürlich ist die jetzt für uns nicht mehr gruselig, aber man muss sich ja immer in einen selbst hineinversetzen als Kind. Aber ja, ich fand die jetzt nicht schlecht.
Nein, ich finde halt, der Old Man Marley, der hat halt natürlich dadurch, dass einfach diese Geschichte über ihn erzählt wird und der diese untersichtigen Szenen, wo er mit seinen blutunterlaufenden Augen so guckt, das ist halt einfach toll gemacht, weil das halt auch so ein Thriller-Horrorfilm-Versatzstück ist. Und das bringt sie, wie du schon gesagt hast, sie ist nicht gruselig, sie bringt das nicht mit. So. Ja, und ich finde halt auch so diesen Schluss, wie die mit dem Taubenfutter überschüttet werden und sich dann einen abmühen von den Tauben da. Zerpickt zu werden, ist halt auch nicht so cool wie mit der Schaufel, der Schluss. So, also für mich zumindest nicht.
Aber könnte man sagen, dass die Home Alone-Filme die Kinderversion der Saw-Filme sind?
Du kommst jetzt mit der Saw-Theorie. gab es doch diese Theorie, dass, also ist völliger Schwachsinn natürlich, aber ne, dass hier Jigsaw irgendwie Kevin ist.
Kevin,
ne?
McAllister ist.
Kevin, ja. McAllister ist, ja.
Sein Trauma überwinden muss.
Ja, diesen Bezug habe ich nie so richtig verstanden zu den, also dieser Art von Fallen und den elaborierten Saw-Fallen. Ich habe mal es gab mal irgendwie die Theorie, dass irgendwie der Vater in der Mafia ist, der Vater und der Onkel, die deswegen so viel Geld haben. Und der Onkel ist ranghöher, weswegen der Vater ihm nie was entgegensetzt.
Das macht großen Sinn.
Irrsinn, ja, das ist ein Irrsinn, was da so. Aber das fragt man sich wirklich, ne? Ich meine, die müssen eine Kohle haben, wenn die ganze Familie dann irgendwie im Flieger dann irgendwie nach Florida oder vorher nach Paris und.
Und dann sitzen die First Class, ja? Also richtig Cash, ja.
Ich finde auch, diesen Schluss super unangenehm, wo die Geschenke unter den Bäumen liegen, unter dem Tannenbaum liegen und die es dann alles so so auseinanderrupfen und so. So. Eine super unangenehme Familie einfach.
Ja, die Familie ist nicht wirklich sympathisch, ne? Das muss man, also ich finde die Mutter, Catherine O'Hara, die spielt das ja immer noch gut, wobei ja. Die im ersten auch deutlich mehr Screentime halt auch bekommt, muss man schon sagen.
Die Reise von ihr ist halt toll. Das ist halt total schön, dass sie ihm entgegenreist, so sozusagen. Und alles tut, um wieder bei ihm zu sein. Und das passt halt hier jetzt nicht so.
Ja, und es gab, glaube ich, auch im Skript super wenig Szenen. Mit ihr, und sie hat dann selber nochmal gesagt, ey, ich komme ja wirklich überhaupt nicht besorgt drüber, ihr müsst mit mir noch ein paar Szenen drehen, wo ich den Kevin irgendwie durch New York suche. Und die wurden dann, also die waren im Ursprungsdrehbuch wohl nicht drin. Und dann gab es ja noch die Szenen, wie sie dann einfach so mal gut auf gut Glück durch New York City läuft. Ja. Und dann ja auch haarscharf an ihm vorbeiläuft, die verpassen sich da ja auch einmal knapp vor dem Haus des Onkels. Und wenn sie da am Times Square bei den Polizisten ins Auto steigt und so. Aber das ist halt, die Familie ist irgendwie, und der Vater ist halt auch.
Der Vater geht halt in dem Teil irgendwie gar nicht, finde ich.
Ich finde, der ging im ersten Teil schon nicht.
Aber hier ist es noch.
Dem ist es halt einfach so turbo egal.
Ja. die haben irgendwie alle überhaupt gar keinen Bezug zu dem Kind. Das ist, Aber es ist auch, ich finde es auch faszinierend, so dieser ganze Einstieg, wie die verliert und dann irgendwie in den Flieger steigen kann einfach. Und dann, wo ist denn der Vater? Ja, da hinten. Ah ja, wir überprüfen nichts.
Das ist wirklich, das ist wieder die berühmte Suspension of Disbelief.
Ich weiß nicht, wie das vor 30 Jahren mit dem Fliegen da noch war, aber ich nehme auch an, auch da konnte man sich nicht auf einen freien Platz in einem Flieger einfach setzen. Es hat der erste Teil ja hier und da schon so ein bisschen gebogen, aber da fand ich, war es besser konstruiert.
Das stelle ich mir aber auch schwer vor, das dann auf dem Papier zu entwerfen. Wie schaffen wir es, dass Kevin alleine nach New York City mit dem Flugzeug fliegt? Was muss alles passieren, dass das durchgeht?
Ja, natürlich, klar. Das ist, gibt halt so ein paar Sachen, genau wie die Nutzung der Kreditkarte und so, und dass das Hotel, dass die drauf reinfallen. Das muss man halt echt irgendwie hinnehmen. So.
Hinnehmen, genau, hinnehmen.
Ja, muss dann, ganz, ganz viel hinnehmen.
Ja, und wenn man es hinnimmt, dann hat man, also wenn man das nicht hinnimmt, dann hat man auch keinen Spaß mit dem Film.
Nein.
Wenn man den dann da zerpflückt, dann kann man auch direkt ausschalten. Aber das ist halt auch, beide Filme sind ja totale Kinder ihrer Zeit. Es ist halt einfach alles heute nicht mehr vorstellbar. Ne? Das ist, aber es war so ein cooles Konzept eigentlich. Und ich frage mich, ich habe die Fortsetzung alle nicht gesehen. Ich glaube, es gibt ja insgesamt.
Ich glaube, drei Filme sind noch gekommen danach.
Ja.
Ich glaube, der letzte war ja dann auf Disney Plus, der ist ja anscheinend auch ziemlich verrissen worden.
Ja, ich frage mich, wie die das dann halt dann irgendwie da erklärt haben. Da geht es dann nur mit kein Handynetz oder so. Da musst du irgendwie vom.
Ja, Internet.
Internet?
Ja, schon. Ich habe die noch nicht gesehen. Wäre mal interessant, zumindest mal zu lesen, was da so die Begründung ist. So, oder ob das wirklich so ist, dass der Home Alone ist oder ob der Name nur, irgendwie. Ja, klar, ist schon schwierig, da irgendwie einen frischen Wind reinzubringen. Also entweder machst du irgendwie hier das Gremlins 2-Konzept, dass du so bekloppt machst alles. Oder es ähnelt sich halt zu sehr. Ich meine, der Film hat ja auch, deswegen ist der Hotel-Part halt so cool, weil der sich halt total absetzt vom ersten Teil. Einfach mit der, oder Versatzstücke aus dem ersten Teil halt in ein anderes Setting setzt. Weil ich mag sowohl Tim Curry als auch Rob Schneider in dem als Page und auch die, wie heißt die denn, die Schauspielerin, die ist ja auch gerne mal in Filmen noch zu sehen gewesen. Also die dritte im Bunde da ist.
Dana Ivy,
Genau.
die Rezeptionistin spielt.
Und die sind alle cool. Also die sind halt ein cooles Trio, weil die so unterschiedlich sind. Und Tim Curry ist sowieso immer eine Freude zu sehen. So. Und der, ja, es macht halt Spaß. Irgendwie dieses,
den stelle ich mir als Kind auch maximal creepy vor.
Ja, 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 absolut. Der Pennywise.
Glaubst du, Macaulay Culkin hatte zu dem Zeitpunkt schon Pennywise gesehen?
Ich weiß nicht, war der zu der Zeit schon draußen, die
ich meine 1990, oder?
90?
Ich meine, okay, die kam ja. 1990, es war ja eine Fernsehproduktion.
Also ich weiß nur, dass Tim Curry sollte ja Judge Doom spielen, ursprünglich in dem von mir sehr geschätzten Roger Rabbit Film. Und da wurde gesagt, nee, zu gruselig. Gesagt, geht yeah? nicht. Und ich meine, wenn Christopher Lloyd sieht, der ist ja schon maximal gruselig. Ich will nicht wissen, was Tim Curry dann da veranstaltet haben muss.
Ja, 1990 vielleicht kam auch, der raus.
Vielleicht auch Legendenbildung.
Ja, vielleicht, ist ja, auch, ja. ja.
Aber das ist so mit der stärkste Teil und ich finde halt auch alles, ich mag, also Joe Pesci und Daniel Stern machen halt total Bock zusammen. Gerade ich mag auch die musikalische Untermalung, um mal jetzt auf die Musik gleich auch nochmal zu kommen. Die ist ja immer so ein bisschen Peter und der Wolf bei denen, ne? Also dieses dünn, 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 dünn. Also so, die kriegen so, so eine schöne, bisschen comichafte Untermalung. Die haben eine Chemie, die total gut ist. Ich finde das auch sehr, sehr cool, wie jetzt als Sticky Bandit immer so im Hintergrund so Sachen wegnimmt von den ganzen
Aber warum, muss mir entgangen sein, warum ist seine Hand denn in so komplett eingeklebt?
Hat er gemacht, um Geld aus diesen
Ach, hat er das einfach von Anfang an gemacht?
Der hat die von Anfang an da drum gewickelt und greift dann ja halt da immer so rein als Trademark.
Ja, dass das ein Trademark und so ist, das habe ich alles verstanden. Ja. Aber ich hatte nicht verstanden, warum der das ursprünglich mal hatte. Ich sagte, der hat dann irgendwie aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, ach, wenn ich jetzt schon irgendwie die Hand bandagiert habe.
Würde aber passen, ne? Dass der aus Versehen sich irgendwie Klebeband drum gemacht hat und es nicht mehr abkriegt. Und
ja, yeah, deswegen.
Ich glaube, in der ersten Szene wickelt er das noch fertig, meine ich. Wo die sich unterhalten, okay. Wo die zu diesem Fischtransporter kommen.
Ja, aber die funktionieren wunderbar. Also ja,
die machen Spaß.
Ich sagen. Also, die machen total Spaß. Ich finde, ich finde Daniel Stern hier irgendwie cooler, muss ich sagen. Weil der kriegt ja sowas von auf die Omme. Das ist ja, du hast es vorhin ja schon mal kurz angesprochen, die Fallen, die sind ja einfach nur sadistisch und böse. Also das ist ja wirklich auch einfach nicht mehr kindlich. Das ist einfach nur mit eigentlich mit dem Hintergrundgedanken, so die Einbrecher töten zu wollen.
Zu quälen maximal, ja. Also auch mit diesem kerosingetränkten Seil und das ist halt einfach, ja. Auch dieser Plan von Kevin, ne? Anstatt die Polizei direkt dahin zu rufen, irgendwie in diesen Laden, ich meine, dann nimmt er die lieber mit in dieses Haus, um die noch ein bisschen zu foltern.
Zu foltern, genau. Kevin, der Folterknecht.
Ja, aber wirklich. Also, ja.
Ja, Joe Pesci bekommt halt hier wenig.
Ja, der ist so ein bisschen, das war im ersten Film ist es ja auch mehr so dieses, er ist so der Straight Man und Joe Pesci und Daniel Stern ist halt so der Idiot von beiden. Und hier ist es halt auch nochmal so aufgedreht worden und Joe Pesci eher so ein bisschen zurückgefahren. Der ist nicht mehr ganz so unterhaltsam. Aber dann ist halt auch dieses Gekreische, ne? Haben wir wahrscheinlich auch gemerkt, dass mit der Tarantel.
Diese Schreie, ey, sind einfach
ja, das
so
war
gut.
Der Burner, jetzt bitte bei jeder einzelnen Falle kräftig kreischen.
Ja, aber das nutzt sich nicht ab, finde ich. Diese Schreie von dem, die sind wirklich einzigartig.
Ja, der hat dieses treu doofe Gesicht, ne? Das ist halt einfach. Die Frisur, die ist im Gegensatz zum ersten Teil auch nochmal irgendwie nochmal extremer geworden, gefühlt.
So. Deswegen, also Pesci hat ja tatsächlich auch die Rübe verbrannt. Also der hat einige Verbrennungen gehabt bei der Szene, wo ihm da der Kopf dampft.
Und ich mag ja auch diesen, ich weiß nicht, wie er sagt, was ist das für ein Geräusch? Irgendwie das Geräusch eines Werkzeugkastens, der die Treppe runterkommt. Irgendwie sowas, wo sich die Nasen, aber auch wo die sich die Nasen dann gerade biegen.
Das ist halt auch wieder wie so, aus dem Comic.
Ja, genau, Comicfiguren. Also ja, der Film hat halt das gemacht, was man dann irgendwie erwartet, wenn ja, man so eine Erfolgsformel hat, man macht es halt einfach, man überdreht alles nochmal so eine Spur. aber hat ja zumindest an der Kinokasse extrem gut funktioniert.
Ja. Würdest du denn sagen, der Film hat, dass er nicht genauso viel Herz hat wie der erste Film, liegt glaube ich auf der Hand, aber dass der trotzdem das Herz am rechten Fleck hat, wo du sagen würdest, ja, der macht immer noch was mit mir?
Nee. Nee.
Macht also gar nichts mit mir.
Der erste macht immer noch viel mit mir. Also wirklich diese Szene mit Old Man Marley auch am Ende, da kriege ich so ein Leute und wie sagen wir immer so schön, da verdrücke ich ein Tränchen so, ne? Da kriegt man so ein leichtes so, oh, das ist, oder auch mit der Kirche, ne? Das hat auch, ich finde Weihnachten als Thema ist irgendwie im ersten Teil viel besser, also viel besser,
ja,
umgesetzt.
Viel präsenter, ja.
Und in New York, klar, du hast am Ende wird das mit dem hier Kevin, ja, der will einen Weihnachtsbaum sehen und deswegen treffen die sich da am
vom Rockefeller Center.
Rockefeller Center, genau. Da wird es dann wieder erwähnt, aber ja, irgendwie das, der hat bei mir, da rührt sich nicht viel. Ich finde den unterhaltsam, der ist eben, weil der auch cartoonig ist. Aber wenn ich so entscheiden müsste, so welchen gucke ich, wäre es bei mir eigentlich immer der erste. Glaube ich. Also da müsste ich den ersten schon sehr oft gesehen haben, um auf den zweiten umzuspringen. So, also es gibt, der zweite hat für mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber keinen Mehrwert, dass ich sage, jetzt entscheide ich mich für alleine New York. Weil irgendwie die Formel im ersten halt so gut umgesetzt, dieses High-Konzept ist eigentlich perfekt umgesetzt, sodass halt eine Fortsetzung eigentlich eher in eine ganz andere Richtung, allein mit Buzz in New York hätte sein müssen oder was auch immer. Aber es ist trotzdem kein schlechter Film. Also wenn man sagen würde, ich habe den ersten noch nie gesehen, kann man sich glaube ich auch den zweiten angucken und wird gut unterhalten. Aber so als Doppelpack ist der zweite halt eigentlich so ein bisschen hinfällig.
Nein, es ist kein schlechter Film. Es ist ein Film, der auf jeden Fall Spaß macht, der unterhält. Aber der funktioniert. Die Handlungsfäden greifen in Anführungszeichen mit viel Wohlwollen ineinander. Aber ich habe den so lange nicht mehr gesehen. Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr. Ich hatte mich auf die Szene mit der tauben Lady gefreut. Ich dachte, die wären irgendwie emotionaler. Die würden wirklich in so Old Man Marley-Territorium gehen. Sind sie leider nicht gegangen. Weil das Ende, das ist halt auch so.
Ja, es ist ziemlich furchtbar.
So aus 3 Kilometer, $967. Film aus.
Ja. Das Gesicht, ja. Ich renne aus dem Bild und Cut.
Ja. Und ciao.
Und ich meine, das wäre natürlich super schmalzi gewesen. Aber man hätte ja auch zum Beispiel zeigen können, wie er hier, das ist die hier zum Beispiel, Ticket für zwei. Steve Martin und John Candy, kennst du wahrscheinlich auch, ne?
Nope.
Nee, noch nie gesehen?
Nee.
Oh, guck dir den mal an. Also wenn du hier so Emotionen und der hat ein totales Schmalzi-Ende. Ich will das jetzt nicht vorgreifen. Aber so ein Ende hätte man auch bei in dem Film. Also man hätte machen können zum Beispiel, dass er die Taubenlady darf mit, geht mit ins Hotel und er stellt sie vor und hier, das ist meine neue Bekannte, was auch immer. Also so ein bisschen so ein, aber nicht hier, ja tschüss und wie gesagt, hier hast du eine Taube, eine Freundschaftstaube.
Sieh zu, was du damit machst.
Ja, genau, die kannst du verscherbeln. Ciao. So. Also auch die Story von ihr, ne, das ist nicht so mit dem Mann, der sie mal geliebt hat und so. Ich meine, es ist natürlich auf dem Papier total dramatisch, was die Frau durchmacht und wie die so durchs Raster der Gesellschaft gefallen ist, aber es hat halt nicht so, es greift nicht so und es hat halt nicht, auch nicht das Thema des Films. Also es hat mit Kevin nichts zu tun, so richtig. Deswegen, ja, ist also für mich der Feel-Good-Film ist der erste. Und witzigerweise, ja, wir sprachen ja kurz am Anfang von der Musik, weil mir ist nicht aufgefallen, dass es irgendwie, gibt es wirklich neue Stücke?
Also es gibt auf jeden Fall ein Stück, was halt super schade ist, der Soundtrack, den gibt es bei Spotify. Gibt's,
ich habe nämlich auch nochmal gesucht, genau, den habe ich nicht gefunden.
Nee, der ist alles ausgegraut. Es gibt, glaube ich, nur das Finale, das kann man sich anhören. Und da sind so ein paar Versatzstücke von ein paar neuen Stücken, die John Williams da geschrieben hat. Und eins davon ist Christmas Star.
Ja.
Das ist auch wieder so ein Lied mit Kinderchor und so, die er ja auch alle geschrieben hat und so. Und das finde ich schon sehr, sehr stark. Hör dir das mal an. Das ist schon echt cool. Es hat eine schöne Ergänzung zu Somewhere in My Memory. Das ist ja das aus dem ersten Teil. Das ist auch wieder super melancholisch, irgendwie auch so ein bisschen traurig. Und das passt wirklich. Es gibt ja diese, das kommt zum Beispiel in der Szene, wenn Kevin da vor dem Kinderkrankenhaus steht, meine ich. Mhm. Und wenn er am Fenster sitzt und Good Night, Mom sagt. Und
die sich so gespiegeln quasi.
Genau, dann, ne? Und sie in Florida Gute Nacht, Kevin sagt, da läuft das. Also das finde ich echt ziemlich, ziemlich gut. Mich freue, wenn das irgendwann mal wieder verfügbar ist. Ja, das ist natürlich viel Recycling. Das muss man schon sagen. Es ist so ein bisschen so wie bei den Sequels, hier Force Awakens, Last Jedi und so, wo er viel Star Wars Musik recycelt hat, aber immer noch viel, hier und da so schöne eigene Themen komponiert hat. Aber so das Stück, wo man jetzt sagt, das sticht heraus, hat jetzt Lost in New York nicht, aber die Musik ist nichtsdestotrotz.
Ja, der Johnny, der, haben wir schon öfter gesagt, ne? der kann es ja auch. Ne? Also es ist halt einfach, sind einfach krasse, geile Stücke. Das ist einfach, aber es ist so, man fühlt sich so fast schon ein bisschen manipuliert, dass dann wieder die Musik, wenn es dann losgeht und er lockt die dann zum Haus und es sind einfach wieder dieselben Dinger, so. Aber es ist natürlich, die Musik bleibt weiterhin klasse. Die ist nur im ersten Teil einfach besser. Dafür ist sie halt komponiert worden und da passt es halt irgendwie. Mm. Wie Arsch auf Eimer. Wie Christbaumkugel an den Tannenbaum.
Was würdest du noch zur Kamera sagen und zum allgemeinen Look des Films?
Ich fand den, ich habe den jetzt auf Blu-ray geguckt, ich fand den krass körnig. War das bei der 4K-Version auch so?
Ich habe den bei Disney Plus geguckt.
Ja, ich fand, hatte also, so ein enormes Korn irgendwie. Ich weiß nicht, ob das normal ist an der Blu-ray. Der war schon so, es war schon fast zu viel.
Ist mir jetzt bei Disney Plus nicht aufgefallen.
Ja, ich nochmal gucken, irgendwie.
Ich finde, der war aber produktionstechnisch, war der schon nochmal eine Schippe drauf, was so Kamerafahrten und so weiter anging. Fand ich das. Wir haben ja gesagt, ich glaube letztes Jahr, dass er so ein bisschen TV-Charakter hat von der Inszenierung hier und da, nicht überall, aber ich meine, du hast natürlich auch eine bessere Kulisse hier mit New York, ne? Da gibt es diese Einstellung, die war übrigens drin, ich wusste nicht, dass die war früher mal rausgeschnitten, wo Kevin auf dem World Trade Center steht, das ist auch irgendwie und befremdlich.
Ist auf dem World Trade Center oder auf dem Empire State?
Nee, auf dem World Trade Center.
Echt? Okay.
Ja. War die nicht auf der Blu-ray drauf?
Doch, die habe ich immer.
Ich habe nur gelesen, dass die ab 2001 irgendwie rausgeschnitten wurde, dann 2018 wieder.
Schwachsinn. Das haben ja auch Sender Donald Trump rausgeschnitten bei der erneuten Ausstrahlung.
Ja.
Das ist auch, also ja, es ist so. Ich finde, der gibt dem ja, ich meine, der war zu der Zeit, stand er ja auch total für New York. Also es macht total Sinn, man kann von ihm natürlich halten, was man will, aber der gibt ihm so eine Legitimität, dass der da auftaucht in dem Fall. Also, ja, komisch. Nee, aber ja gut, das World Trade Center wurde ja gern mal zu der Zeit dann später für große Probleme gesorgt. Ich weiß, dass viele Drehbücher dann irgendwann nach 9-11 umgeschrieben wurden. So, oder Filme darunter gelitten haben, weil eigentlich Szenen da spielen oder irgendwie damit zu tun haben. Aber hätte ich jetzt nicht sagen können, dass es was war drin, meine ich. Das war drin, wo er mit dem Fernrohr guckt. Aber ich finde, was Kamera angeht und auch Schnitt, ich finde, der ist ein bisschen dynamischer. Also du hast mehr so Kamerabewegungen, schnellere Schnitte, wo auf der Straße unterwegs ist, auch in dem Hotel, wo unter denen so durchrutscht. Ne? Es gibt so ein paar, es passiert ein bisschen mehr.
Ja, es passiert ja auch so ein bisschen mehr.
Ja, genau. Also das ist schon, es ist ein bisschen dynamischer, es ist ein bisschen mehr Hektik, ein bisschen mehr los. So, tut dem gut. Es sieht wirklich ein bisschen filmischer aus. Aber dieses Korn, ich muss nur mal gucken, oder ob ich da über Verschärfefilter drin hat und das, komisch. Muss ich mir nochmal anschauen, würde mich mal interessieren.
Gibt's denn, bevor wir unsere Shots verteilen, eine Lieblingsszene, eine Szene, wo du sagst, boah, die ist wirklich richtig gut?
Ich mag irgendwie alles, weil es halt einfach sich so abhebt vom ersten Teil. Ich mag das im Hotel eigentlich alles. Also ich mag das mit dem, auch dieses mit den Angels with Even Filthier Souls, muss man natürlich auch ein bisschen kaufen, auch mit diesem, aber ich mag halt alles, wo Tim Curry vorkommt und diese Mimik und würde ich sagen, das sind so meine Lieblingsszenen im Film. Die wirken halt frisch und neu und da hebt er sich halt ab. Hast du da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist so
mein... Ja, ich würde auch tendenziell jetzt dies alle Szenen im Hotel sagen. Ich finde die Szene mit dem Filthier Souls, mit dem Film da, es ist halt schon klamaukig, ne? Wenn die da so die zwei, mit den zwei Polizisten da noch stehen.
Ja, ich finde das ganz nett, also hier, und du hast hier und mit Cliff oder wie der heißt.
Ja,
der
das, das fand ich witzig.
Das ist irgendwie das, ganz, da haben im Kino, weiß ich noch, da wurde auch gebrüllt vor Lachen.
Ja.
Also das war irgendwie von, der ist gelandet. Ach, der apropos Joke. Polizist. Ich mag ganz gern, wo die Eltern mit dem Polizisten da sitzen. Wir haben aber zum Glück haben wir noch nie unser Gepäck verloren. Die mag ich irgendwie.
Ja, ist aber auch ein bisschen, also Eltern würden, super, normale Eltern,
ja,
würden sich
ist
auch
super
nicht
unsympathisch. Aber die ist irgendwie so, ich mag die Polizisten und wie die, und das ist auch fast schon so Metaebene, also wie die beiden lachen und dann einfach die Blicke sich so verändern von den beiden. Ja, die mag ich auch noch ganz gern. So.
Aber es gibt eine Szene und die steht für mich so sinnbildlich für die 90er Jahre oder die Art und Weise, wie dann so 90er Jahre Filme, so Komödien mit Kindern inszeniert worden. Das finde ich ganz grauenhaft und ist super schlecht gealtert, wenn Kevin realisiert, er ist wieder allein, er ist in New York und dann zieht er die Augenbrauen so hoch. Eieieiei, das ist
also ja, das ist im ersten Teil schon semi-gut, wo er das macht.
Das Cringe-O-Meter in ungeahnte Höhen wird es katapultiert.
Ja, meine Eltern sind in Florida.
Wink, wink.
Ja, das ist schon. Es geht in die gleiche Kerbe, dieses Oh-oh, wenn irgendwie, wenn die, oder Ups und. Ah, ja, naja. Kann man mal.
Aber Macaulay Culkin, das freut uns ja beide, glaube ich. Der hat ja die Kurve gekriegt.
Genau,
wir haben es schon mal erwähnt. Sehr guter YouTube-Kanal, Red Letter Media. Da ist er auch ab und zu mal zu Besuch und guckt sich da die schlechtesten Filme, ja, Best of the Worst an und macht da, glaube ich, auch ein paar Reviews, hat er auch mitgemacht. Mhm. Aber jetzt neueste Schlagzeile, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, und uns hat die Serie ja sehr gut gefallen. In der zweiten Staffel von Fallout wird Macaulay Culkin mitspielen.
Na, guck.
Sein Bruder ist auf jeden Fall deutlich erfolgreicher, muss man sagen.
Das stimmt, ja.
Der Fuller.
Hat es vielleicht noch nicht so schwer. Oder vielleicht doch. Man weiß es nicht.
Nee, glaube ich nicht. Glaub ich
anders
nicht,
schwer vielleicht in der Konstellation.
Ja. Also schwer in der Familie bestimmt.
Meinst du denn, es wird bei Fallout dann irgendwie ein heiteres Home Alone-Anspielungs-Easter Egg irgendwas geben?
Oh,
wo Macaulay Culkin dann als Goblin, als Ghoul sagt irgendwie I'm Home Alone oder sowas. Das geht nicht anders, oder? Es muss.
Oh ja, oder er packt sich irgendwie er rasiert sich dann, dann packt er sich irgendwie After.
Er meinst, er macht das Gesicht.
Und dann zieht er zurück.
Ja.
Er setzt an und dann so.
Nee, lieber nicht. Mit meiner Haut oder was auch immer.
Genau.
Oder er guckt in die Kamera und zieht so die Augenbrauen hoch. Da freust du dich dann, ne? Ja. Ich finde, es ist super schwer. Wir haben ja Home Alone damals keine, da gab es unsere Shots, glaube ich, noch nicht, ne?
Doch. Du hast 9 gegeben.
Ich hab 9 gegeben. Abgefahren. Ja.
Warte mal, doch, da gab es auch schon unsere Shots. Du hast 9 gegeben, ich habe 8 gegeben, glaube ich.
Okay. Ich finde das super schwer zu bewerten, weil der halt, also wenn man den nebeneinander legt mit dem ersten Teil, stinkt der halt ab und es ist halt wirklich so eine, es ist halt der gleiche Film nochmal ein bisschen aufpoliert. Oder umgestaltet und es ist, man kann ihm, ich würde ihm jetzt, der kann jetzt natürlich keine 9 kriegen und der kann, also er ist trotzdem unterhaltsam und es ist halt schwer zu sagen, wenn man den das erste Mal gesehen hätte, würde man den vielleicht so bewerten wie den ersten Teil. Ich würde jetzt irgendwo bei einer 7 landen.
Krass, mit so einer guten Wertung hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Nee, weil er einfach, ja, ich habe den jetzt die ganze Zeit kritisiert im Zusammenspiel mit dem ersten Teil halt, ne? Aber ich finde, er kann trotzdem, weil er unterhaltsam ist und das richtig macht, was der erste größtenteils auch macht, der hat halt nicht so dieses Emotionale so. Ne? Das macht er halt nicht annähernd so gut. Also eine 7 und ich bin ja immer noch in Weihnachtsstimmung, ne? Deswegen kriegt er eine 7.
Stimmt.
Ne? Ist ja immer noch Weihnachtsstimmung.
Also muss man immer einen Shot bei dir draufrechnen dann?
Ja, dann es könnte auch, also wenn Ostern wäre, wird er eine 6 kriegen. Ja, aber okay. Da Weihnachten ist, kriegt er jetzt eine.
Gut, dann lasse ich auch mal 7 Shots springen und dann landen wir bei 7 von 10 für Home Alone 2, Kevin allein.
Ja. Also ich glaube, den kannst du auch hier mit Familie und mit Kindern, das macht, das ist wahrscheinlich immer noch eine riesen Gaudi. Aber auch da, wie gesagt, dann wenn man die Wahl hat, immer der Erste. Klar.
Ja, zum Reinkommen sowieso. Zum Reinkommen sowieso. Ja, dann geht das Jahr jetzt auch zu Ende. Ein spannendes Screenshots-Jahr geht zu Ende. Ein turbulentes. Wir hatten einige Highlights. Und
ein paar Lowlights waren auch dabei.
Ein paar Lowlights. Ja. Was war denn Low?
Oh, naja, es gab so ein paar Kinos. Also es war jetzt kein Jahr unbedingt, also es war jetzt nicht das Kinojahr. Es waren wenig Filme, wo man gesagt hätte, so, da hatte ich ja.
Auch kein Gaming-Jahr.
Auch kein, ja, kein Gaming-Jahr. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen entgegen dem, was ich neulich gesagt habe, mit Indiana Jones unterwegs. Und das Spiel, wir freunden uns gerade ganz schön an. Also da.
Sehr schön. Ich komme ja noch nicht in den Genuss.
Ja, also mal gucken, ich bin noch nicht so weit, aber die ersten Vorbehalte, die ich hatte, die brechen so langsam weg. Also deswegen, da reden wir in Zukunft wahrscheinlich auch nochmal im Detail drüber.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, genau, wir gehen jetzt erstmal in die wohlverdienten Winterferien, aber allzu lang werdet ihr uns jetzt auch nicht hören. Wir melden uns dann im Januar zurück mit einer gigantischen Dies-Das-Folge mit dem großen Jahresrückblick 2024, wo wir all den Schund besprechen oder die Perlenempfehlungen, die wir nicht besprochen haben, aber trotzdem 2024, also in der zweiten Hälfte 2024 gesehen haben.
Genau. Also dann bleibt gar nicht mehr, außer ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen, einen guten Rutsch und wir hoffen, dass ihr nächstes Jahr dann wieder mit frischen Ohren und gut erholt wieder reinhören werdet.
Genau, da würden wir uns sehr freuen und da bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.